Ich habe euch also dieses Thema, die Kraft der Auferstehung, dazu habe ich einen Bibeltext mir rausgesucht, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Nicht so der klassische Ostertext oder so, aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, ey, über den möchte ich heute was erzählen. Die Kraft der Auferstehung. Und zwar aus dem Philipperbrief. Der Philipperbrief, den hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde, wie jede Gemeinde, hatte so ihre Problemchen. Manche kleiner, manche größer. Und zwei sind ganz, ganz zentral im Philipperbrief auch. Das eine, da geht es um falsche Lehre und so, die ablenkt vom Evangelium. Und das andere Thema ist Freude. Und man muss sich dafür aber vor Augen halten, dass Paulus im Gefängnis sitzt und diesen Brief schreibt. Er sitzt im Gefängnis und das war kein Zuckerschlecken. Er wusste nie, ob er den morgigen Tag noch überleben wird. Und schreibt aus dieser Situation, schreibt er über Freude. Freut euch im Herrn. Das ist die Hauptmessage des Philipperbriefs. Und wir schauen mal in Kapitel 3 ab Vers 1. Da startet er mit noch eins. Übrigens macht er das in jedem Kapitel, ja. Aber dann noch eins sage ich euch, meine Geschwister. Freut euch im Herrn. Und dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, das ist mir nicht lästig. Und euch macht es noch sicherer oder fester. Warum erinnert er immer wieder an Freude? Und warum ist ihm das so super, super wichtig? Weil Freude existenziell ist für dein Leben. Freude ist existenziell. Wenn du keine Freude hast, dann drehst du dich um Dinge, die nicht dem Leben dienen. Er ruft die Gemeinde in Philippi auf und sagt, passt auf, dass ihr nicht anfangt, solche Dinge zu denken wie zum Beispiel, Gott macht Fehler. Oder in Philippi, die Gemeinde hatte Probleme. Könnte man ja denken, okay, Gott, Gemeinde ist eine blöde Idee. Fang nicht an, so zu denken. Oder Gott hat mich vergessen. Gott hat mich vergessen und ich drehe mich nur um mich selbst. Ich verliere den Fokus. Fang nicht an, so zu denken, sondern freut euch. Freut euch. Freude ist existenziell. Freude, damit meine ich nicht Partyfreude, also mal eine Geburtstagsparty und es war irgendwie happy und dann wieder weg. Nein, nicht Partyfreude, auch nicht eine Spaßfreude. Du hast irgendwie mächtig Spaß an irgendeiner Sache und dann machst du die nicht mehr und dann hast du keine mehr. Und auch nicht, du hast ein Hobby und freust dich daran, darum geht es überhaupt nicht. Sondern, worum geht es? Es geht um Freude im Herrn. Freude im Herrn. Puh, komische Formulierung. Was heißt denn Freude im Herrn? Freude im Herrn heißt Jesus, der Herr, und ich miteinander, ineinander verwoben. Eins. E-I-N-S. Er, ich, ganz nah und dadurch sicher. Er und ich, ganz nah und dadurch sicher. Eins. Sich daran freuen. Sich das immer wieder bewusst zu machen. Und die anderen sonstigen Späßchen und Freuden im Leben wirklich als zweitrangig zu betrachten. Darum geht es, Paulus. Und wenn ihr immer wieder daran denkt, jetzt bei dem, was ich erzähle, dass er im Gefängnis sitzt und nicht weiß, ob er morgen noch lebt, dann bekommt er ein Gespür von dem, wovon er spricht. Freude im Herrn. Als Jesus die 72 seine Nachfolger mal ausgesandt hatte und die zurückkamen, könnt ihr nachlesen in Lukas 10, da sind die voll aufgebracht und freuen sich über alle möglichen Dinge, über über Macht, die sie von Jesus bekommen hatten, um Geister auszutreiben und so weiter. Und Jesus sagt, freut euch nicht darüber. Freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Gott weiß ganz genau, wer zu ihm gehört. Ob du zu ihm gehörst, er weiß es ganz genau und du sollst es auch wissen. Ist dein Name im Himmel geschrieben? Wenn ja, dann lass diese Tatsache das Lebenselixier sein hier auf der Erde für dich. Dass dein Name im Himmel geschrieben ist, dass du mit Jesus verbunden bist. Existenziell wichtig. Wenn du zu Gott gehörst, dann hast du innerlich Grund zu einer Freude, die dich durch jede äußere Trauer hindurchtragen kann. Nochmal, wenn du zu Gott gehörst, dann hast du innerlich Grund zu einer Freude, die dich durch jede äußere Trauer hindurchtragen kann. Wer aufhört, sich daran zu freuen, dass er zu Gott gehört, der wendet sich Gedanken, Emotionen und was auch immer für Gebilden im Kopf zu, die nicht dem Leben dienen. Ihr kennt vielleicht das alte Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Als Teenager habe ich gedacht, hä, Gott freut sich doch nicht am Leid. Ja, sagt das Lied auch nicht. Aber in dir, Gott, da ist sogar in allem Leide Freude, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich im Herrn bin, mit ihm fest verwoben. In dir ist Freude in allem Leide. Er sagt immer wieder dasselbe, Paulus, gerade im Philipperbrief. Und warum? Er sagt, er begründet es selbst, weil es euch festmacht. Und er meint damit auch mich. Weil es mich festmacht, weil es mich gründet in dem, was Grund und Boden meiner Existenz ist. Ich bin mit Jesus verbunden. In Vers 2 geht er weiter und warnt vor, er benutzt dann ein paar komische Begriffe, er warnt vor Hunden, er warnt vor der Zerschneidung und auf die zwei Dinge möchte ich mal kurz nur ein bisschen eingehen. Wenn er von Hunden spricht, vor denen er warnt, dann geht es natürlich nicht um eine Anweisung an Postboten irgendwie, wie sie mit Hunden umgehen sollen oder sonst was, sondern es geht tatsächlich in allen drei, bei Hunden, bei bösen Arbeitern und bei der Zerschneidung, hat er im Blick die jüdischen Lehrer, die in Philippi und drumherum alles Mögliche in den Fokus stellen, was nicht der Fokus des Evangeliums ist, sondern was Tradition ist, was vor allem aus dem alten Bund kommt und was sie übertragen möchten und festhalten möchten, auch im neuen Bund. Und Paulus schlägt da rein und sagt, so nicht, nehmt euch in Acht vor denen, das sind Hunde. Hunde ist eine, in der gesamten Bibel eine negative, ist negativ belegt und eine Umschreibung von Menschen, die außerhalb des Bundes mit Gott stehen. Sie sind unrein, unverschämt, angriffslustig, manchmal im Zusammenhang wie mit Abschaum beschrieben, also sehr, sehr harte Worte. Paulus im Philipperbrief, ich würde sagen, in keinem anderen Brief benutzt er so drastische Formulierungen wie im Philipperbrief. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Die Hunde stehen nämlich außerhalb des Bundes mit Gott, obwohl sie jüdischen Hintergrund haben. Dann Zerschneidung. Klar, der Jude der damaligen Zeit, also um 0 herum oder um 40, 50 herum, der dachte, dass zwei Dinge zusammengehören. Die Beschneidung des Herzens, 1. Mose 15, Abraham-Bund, okay, manche kennen es. Und aber auch dazu noch das äußere Zeichen der Beschneidung am männlichen Glied. Okay. Die zwei Dinge gehören zusammen, so dachten die frommen Juden der damaligen Zeit. Und nur wenn beides da ist, und das erste ist immer mal so ein bisschen verschwommen auch, die Beschneidung des Herzens, dann bist du ein vollwertiger, gläubiger Jude, der zu Gottes Volk gehört. Und die Zerschneidung, dieses Kunstwort von Paulus, also es ist ein Wortspiel eigentlich, du zerschneidest den Bund mit dem, dass du alles zusammenmischst und das Evangelium plus Beschneidung predigst. Das ist die Anklage gegen die jüdischen Lehrer. Und dann geht er in Vers 3 weiter und sagt, wir sind die Beschneidung. Interessante Formulierung, oder? Keine Ahnung, wie Paulus auf solche Gedanken kommt, also wie er die Worte da benutzt. Also für mich echt ein bisschen strange. Wir sind die Beschneidung. Aber was sagt er damit? Was sagt er damit an die Christen in der Gemeinde in Philippi? Und sagt es letztlich, es ist Gottes ewiges Wort. Gott gebraucht dieses Wort von vor 2000 Jahren auch für jede Gemeinde heute. Wenn er sagt, wir sind die Beschneidung, dann heißt das, als Kinder Gottes, die in dem neuen Bund mit hineingenommen wurden, gehören wir zu dem Bundesvolk und zwar mit allen Verheißungen. Wir als Kinder Gottes, als Christen, gehören jetzt zu dem Bundesvolk mit allen Verheißungen. Und warum? Weil der alte Bund, in dem man theoretisch selbst gerecht werden konnte, zu einem Ende gekommen ist. Und trotzdem halten immer noch viele daran fest, damals und auch heute, sogar ohne jüdischen Hintergrund, schleicht sich immer wieder in Gemeinden heute diese äußere Beschneidung ein. Nicht die Beschneidung des Herzens, die innere, sondern die äußere Beschneidung, dass es plötzlich doch wieder darum geht, wo erscheinst du? Wie verhältst du dich ganz genau? Darfst du rauchen oder nicht? Na, lässt du dich tätowieren oder nicht? Diese ganzen Fragen, die plötzlich so in den Fokus gehoben werden, dass man meint, okay, von außen ist sichtbar, ob jemand zu Gott gehört oder nicht. Und Paulus sagt ganz radikal, Radix, Wurzel, von der Wurzel her, das Äußere kann nur eine Folge des Inneren sein, aber nicht das Äußere bestimmt, ob das Innere die Realität ist deines Lebens, ob du zu Jesus Christus gehörst. Du kannst äußerlich alles perfekt machen, überall dabei sein, niemanden auf die Füße treten, niemanden im Anstoß werden, aber du gehörst nicht zu Gott. Das ist möglich. Und Paulus ist es so, so wichtig, dass er in fast jedem Brief seiner Briefe ganz klar in diese Kerbe schlägt und sagt, vertraut nicht auf das Fleisch, auf das Äußere, auf das, was ich selbst schaffen kann. Vertraut nicht auf das Fleisch, also was ich mit meinem Körper schaffen kann. Wenn du wissen möchtest, wo ein Mensch geistlich steht, zwei gute Fragen dafür. Frag ruhig in deiner Bekanntschaft, Verwandtschaft, Nachbarschaft oder so, wenn ihr irgendwie auf, wenn du Interesse da hast, wirklich Interesse daran hast, wirklich zu wissen, wo steht der andere geistlich? Folgende zwei Fragen sind gut. Wenn du morgen tot bist, wo bist du dann? Ja, ich denke mal im Himmel. Okay, zweite Frage. Warum sollte Gott dich da reinlassen? Und jetzt kommt die entscheidende Antwort. Falsche Antworten sind, na, ich habe mich stets bemüht. Ich war eigentlich immer nett. Meine Oma hat ganz viel für mich gebetet. Oder, also ich bin eigentlich besser als der, oder ich bin ja gar nicht so ein schlechter Mensch. Oder ich bin christlich erzogen worden, auch eine ganz beliebte Antwort. Ich bin im christlichen Haushalt groß geworden und bin dort erzogen worden. Ja, ihr Lieben da drüben, jüngere Leute. Ja, wenn das deine Antwort ist, dann ist das keine Begründung dafür, warum du bei Gott ankommen solltest. Die einzig richtige Antwort auf die Frage, warum Gott dich reinlassen sollte, ist, und du kannst die sehr, sehr unterschiedlich formulieren, aber es geht mir um den Kern. Ich habe aufgehört zu kämpfen, um vor Gott selbst gerecht dazustehen. Ich habe mit meinem Leben kapituliert. Ich habe mein ganzes Leben mit allem vermeintlich Guten und mit allem vermeintlich Schlechten habe ich ans Kreuz gelegt. Und ich vertraue darauf, dass dieses Opfer von Jesus am Kreuz, dass es gilt und dass es auch für mich gilt und dass dieses Opfer sogar mich befreit. Sogar mich freispricht und mich gerecht vor Gott dastehen lässt. Ich baue nur auf Jesus Christus. Sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Das ist der Trumpf, auf den ich baue, der alles andere aussticht. Der Trumpf, der über alles andere triumphiert. Wenn du wissen willst, wo jemand geistlich steht, merk dir diese zwei Fragen und hör auf die Antwort. Worauf vertrauen wir? Wisst ihr, Paulus damals, er könnte ja auf sein Fleisch vertrauen. Und er führt jetzt sieben Punkte an, sieben, ich sage jetzt mal aus seiner Sicht, ich bin's Argumente. Sieben Ich-Bins-Argumente, mit denen er sagt, das habe ich zu bieten. Und Paulus sagt, ich könnte eben sogar dieses Plus bieten, dieses, was die jüdischen Lehrer drumherum, die Irrlehre verbreiten, fordern. Ich könnte das bieten und ich könnte sogar euch falsche Lehrer, könnte ich sogar überbieten mit dem, was ich bringe. Ich übertrumpfe alle mit meinem Plus. Sieben Ich-Bins-Argumente. Viermal, darauf werde ich nicht so groß eingehen jetzt auf diese Argumente, aber es geht viermal um die Qualität seiner Herkunft. Die Qualität seiner Herkunft. Und dreimal geht es um die Qualität der religiösen und ethischen Errungenschaften von Paulus. Paulus wusste ganz genau, er gehört zur Elite. Er hat das 1er-Abi mit Stipendium und sonst was. Es geht nicht mehr, was er zu bieten hat. Die Gerechtigkeit nach der Grundauffassung der Juden und Pharisäer, die war ja durch diese Herkunft und die persönliche Anstrengung und so, war die erreichbar. Und Paulus kann das alles vorweisen. Und dann geht er aber weiter und sagt, da müsst ihr jetzt sehr, sehr gut zuhören. Vers 7, ab Vers 7 lese ich. Paulus sagt, Früher hielt ich all diese Dinge, die ich euch gerade aufgezählt habe, für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, und kennen ist nicht nur, oh ja, gibt's, sondern in diesem Kennenwort, da steckt schon diese Verbindung mit drin. Erkennen, im Alten Testament häufig als der Sexualakt auch beschrieben, das Erkennen. Es geht um eine enge Verbindung, eins werden, ja. Jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich all diese Dinge als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche. Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Paulus wird hier richtig vulgär an dieser Stelle. Ich wüsste jetzt nicht, dass an einer anderen Stelle nochmal in der Bibel dieses Wort Dreck im übertragenen Sinn vorkommt. Denn es geht hier um Kot und nicht um den tatsächlichen Kot, SCH und so weiter. Ja? Nicht um den tatsächlichen, sondern er überträgt es. Aber er gebraucht dieses SCH-Wort an dieser Stelle im übertragenen Sinne. Er wird richtig vulgär, um klarzumachen, hier geht es um Himmel und Himmel oder Hölle. Hier geht es um alles oder nichts. Also es, die radikalste Form, wie ich es ausdrücken kann, verwendet er hier. Dieser ehemalige Gewinn ist mir Verlust geworden. Dreck, SCHE und so weiter. Er beschreibt hier einen Paradigmenwechsel. Eine Werteumdeutung. Ein Paradigmenwechsel ist, das bedeutet, dass die grundlegenden Rahmenbedingungen, die werden verändert. Denn das Alte als Dreck zu erkennen, das geht nur dadurch, dass dieser Paradigmenwechsel eben stattfindet. Die Rahmenbedingungen sind nicht mehr ich und mein Leben, ich bin mein eigener Herr, sondern Christus ist mein Herr. Das ist der erste Paradigmenwechsel. Und dann kommt die Werteumdeutung. Und er vollzieht hier Folgendes. Er lässt eine Grundauffassung für sein ganzes Leben, ein Motto, das über seinem Leben stand, das Gesetz muss sich bis ins kleinste Detail halten und dadurch werde ich gerecht. Diese Grundauffassung lässt er los. Und ein anderer Grund wird ergriffen und festgehalten. Jesus Christus. Nur er ist mein Gewinn. Nicht mein Fleisch, nicht nur er. Nicht zu niemand sonst. Auf all das andere kack ich. Auf das Befolgen des Gesetzes mit dem Ziel, selbst gerecht zu werden. Das schmeiße ich weg, das spüle ich runter. Dieses Sehen und Gesehen werden, mein Stammbaum, meine adlige Herkunft vielleicht und die Lasten, die ich trage und die Pflichten, die ich erfülle, darauf will ich nicht schauen. Das ist nicht der Grund meiner Existenz und die Freude, das bewirkt auch nicht die Freude im Herrn. Ich lasse das hinter mir und strecke mich aus nach dem und ergreife es und versuche es festzuhalten. Vers 9, nur Christus ist mein Gewinn. Nur Christus. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Und deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und auf Glauben gegründet ist. Ich möchte in ihm gefunden werden, heißt es in anderen Übersetzungen. Ich möchte in Christus gefunden werden, in ihm, wieder dieses Einssein. Ich will gar nicht, dass Gott nur auf mich schaut, sondern dass, wenn er auf mich schaut, dass er auf den Christus schaut. Nur so kann ich gerecht vor Gott dastehen. Und jetzt einer meiner absoluten Lieblingsverse, Vers 10. Ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und viele hören da auf. Viele lesen nur diesen ersten Teil. Ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Aber er geht weiter Und er heißt, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten heraus zu gelangen. Merkt ihr was, wenn man nur die erste Hälfte nimmt, dann fehlt etwas. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Das sieht so aus, wenn du nur die erste Hälfte nimmst, das ist so diese Herrlichkeitstheologie. Auferstehung, neues Leben und yeah, Party und alles nur Hula Hula. Und den Himmel auf die Erde holen und gar nicht wahrnehmen, dass die Erde aber gefallene Schöpfung ist, dass dort Vergänglichkeit und nicht Ewigkeit dominiert, dass dort Leid vorhanden ist, dass Tränen, Trauer, Streit und sonst etwas vorhanden ist. Ja, und das ist vorhanden und es gehört zum Leben. Was sagt Paulus? Ja, ich glaube an die Auferstehung, natürlich. Und die soll in meinem Leben sichtbar werden. In diesem kaputten Leben. In diesem kaputten Leben, wo ich lernen möchte, was es heißt, mit Christus zu leiden. Auch, dass die Auferstehungskraft wirklich in meinen Tod hineinkommt und mir neues Leben gibt. Das möchte ich lernen. In dem Wissen, dass das nicht auf diese Erde abgeschlossen sein wird. Ihr müsst mal das Kapitel 3 weiterlesen. Genau da geht es dann darum. Das ist noch nicht am Ende und es wird auch hier auf der Erde nicht am Ende sein. Ich strecke mich aus nach dem Ziel, was vor mir liegt. Ich tue nicht so, als hätte ich es schon ergriffen und so. Das sind die Worte, die Paulus dann da verwendet und beschreibt. Ich strecke mich da aus und ich jage diesem Ziel nach. Aber ich tue nicht so, als wäre hier schon alles erreicht. Aber ich möchte ihn, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung erkennen. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten herauszugelangen. Das ist ganz, lustiges, falsches Wort, aber da kommt ja eigentlich zweimal das Wort Auferstehung vor, also Vers 10 und Vers 11. Auferstehung im Deutschen immer, ich habe es nirgends anders gesehen, immer als Auferstehung und Auferstehung übersetzt. Das sind aber zwei unterschiedliche Worte, die dort im Griechischen stehen. Auferstehung und dann das zweite Wort ist diese Herausauferstehung. Also da kommt nochmal eine Silbe davor und ich glaube, Paulus möchte damit eben dieses deutlich machen, hier im Jetzt mit meinem Fleisch und Körper lebe ich eben in dieser Vergänglichkeit, in dem Tod. Und es geht nicht einfach nur um das große Ziel, dass ich eines Tages, wenn ich tot bin, auferstanden sein werde, weil ich Kind Gottes bin, sondern es fängt schon im Hier und Jetzt an, dass ich aus diesem Tod heraus die verschiedenen Lebensbereiche bei mir, die eben noch so von Vergänglichkeit und Tod geprägt sind, dass ich auch da heraus, so wie ein Prozess, schon auferstehe. Aber die endgültige Auferstehung, die kommt erst noch. Ich weiß nicht, ob das ganz klar war, der Gedanke, aber ich muss weitermachen, weil ich auf die Uhr schaue. Okay, in diese Verse 10 und 11, ultra wichtig und wirklich eine meiner Lieblingsverse. Ich habe mir gedacht, die Fastenzeit ist ja vorbei. Hat jemand von euch gefastet? Ich weiß nicht, auf was ihr verzichtet habt oder so. Ein paar Leute haben gefastet, ja. Ich habe auch gefastet und ich nehme mir jetzt mal hier das Recht heraus oder diese Freude nehme ich mir mal heraus, dass ich mir ein paar Schoko-Ostereier hier nehme. Für letzte 5 Punkte. Okay? Die sind aber knackig und hoffentlich gut zu merken. Okay? Die Kraft der Auferstehung. 5 Gedanken, die ich mir aus dem Text mitnehme, an denen ich mich heute an Ostern ganz, ganz besonders freue. Die Kraft der Auferstehung, sie zerstört deinen Perfektionswahn. Das darf ich genießen. Die Kraft der Auferstehung zerstört deinen Perfektionswahn. Denkt an Paulus. Er war auf diesem Trip Perfektionswahn. Die Auferstehung hat es zerstört, kaputt gemacht, ihn davon befreit, weil er wusste, mit meinem Fleisch, ich werde es nie erreichen. Ich werde nie perfekt sein, aber der Christus war es. Und er ist es, weil er lebt. Ich sollte nie auf etwas stolz sein, was ich selbst erreicht habe, sondern ich darf fröhlich, stolz und dankbar sein auf das, was Christus für mich erreicht hat. Alles perfekt. Also wieg dich nicht in der falschen Sicherheit von dem, was du leisten kannst und so, sondern lass durch die Kraft der Auferstehung deinen Perfektionswahn wirklich zerstören und dich davon befreien. Das Zweite. Die Kraft der Auferstehung schenkt dir Jesus Freiheit. Jesus Freiheit. Es steht auf, sondern Jesus, eines der letzten Worte ist: Es ist vollbracht. Tetelestai auf Griechisch. Tetelestai, müsst ihr euch vorstellen, wie einen Stempel, der unter eine Rechnung gestempelt wurde. Eine Rechnung, die vollständig bezahlt wurde. Da wurde, und das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern im alten Rom gab es diese Stempel, auf denen stand Tetelestai. Und wenn jemand eine Rechnung zu begleichen hatte und sie beglichen hatte, dann wurde das darunter gestempelt. Tetelestai. Die Rechnung ist vollständig beglichen. Meine Schuld ist vollständig bezahlt. Das macht mich frei und ich darf aufleben und muss nicht immer über meine Vergangenheit nachdenken. Und alles, wo ich mal Bockmist gebaut habe, das darf mich nicht prägen, sondern der Tetelestai, vollständig bezahlt. Die Kraft der Auferstehung, die kann das in dir und in mir tun. In Paulus hat sie es getan. Die Rechnung ist vollständig bezahlt. Und diese Wahrheit, die macht frei. Es geht um Vertrauen. Vertrauen, Glaube, Beziehung, diesen neuen Bund, dass wir den wirklich ergreifen. Okay, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Die Kraft der Auferstehung überwindet deine Deadlines. Das genieße ich auch. Was sind Deadlines? Deadlines sind tote Linien. Tote Linien. Das ist schon ein übles Wort. Aber ich möchte es mal übertragen. Was bedeutet das, wenn die Kraft der Auferstehung deine Deadlines überwindet? Dann heißt das, natürlich dieses ganz, ganz Grundlegende, dass die tote Linie, der körperliche Tod, dass der überwunden ist. Lasst uns als Kinder Gottes nicht nur in Lifetime denken, nur auf unsere Lebenszeit betrachtet denken und die kommt zum Ende. Als Kinder Gottes, sage ich jetzt, ja. Als wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann ist es super wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass du irgendwann den Löffel abgeben wirst. Die Sterberate in Deutschland beträgt immer noch 100%. Du wirst sterben. Aber als Kind Gottes ist diese tote Linie überwunden. Das Leben geht weiter. Ich finde den Gedanken sogar sehr gut. Das Leben fängt erst an. Nach dieser Deadline. hey, was haben wir da zu erwarten? Es wird so viel besser und schöner und cooler und ewiger sein. Und ewig ist sowohl ein Zeitbegriff als auch ein Qualitätsbegriff, als alles, was du dir im Hier und Jetzt vorstellen kannst. Diese Deadline braucht uns keine Angst machen, sondern Jesus hat sie überwunden mit der Kraft seiner Auferstehung. Aber auch die toten Linien, die wir hier und da zwischenmenschlich gezogen haben, wenn Konflikte da sind, wenn Streit da ist. Ich habe selbst Konflikte in meinem Leben erlebt. Natürlich. Ich habe selbst Streit gehabt. Natürlich. Und das werde ich auch die nächsten Jahre immer wieder mal noch haben. Habe ich keinen Zweifel daran. Aber der auferstandene Christus möchte diese toten Linien überwinden. Und das hat mit Leiden zu tun und das hat mit der Kraft der Auferstehung zu tun. Dass wir auch die toten Linien zwischenmenschlich, dass wir sie überwinden und uns nicht zufrieden geben mit Karfreitag. Meine Schuld ist ans Kreuz getragen. Sondern dass wir ankommen bei Ostersonntag und Christus hilft mir zu einem veränderten, neuen Leben. Der vierte Punkt. Die Kraft der Auferstehung lässt dich reifen. Oh. Das ist manchmal etwas holpriger. Das Reifen. Ich habe bewusst Reifen genommen, obwohl es im Kern, aber die meisten haben das schon gecheckt, glaube ich. Es geht um Heiligung. Es geht darum, dass, wie Paulus es auch schreibt, dass Jesus mein Vorbild ist und ich ihm ähnlicher werde. Das ist das Ziel in meinem Leben hier auf der Erde, dass ich ihm ähnlicher werde. Vor allem in meinem Charakter. Dass die Früchte des Geistes, die der Tröster und der Beistand und der Anwalt sind, die, den Jesus geschickt hat, der Heilige Geist. Er sagt ja, in Johannes 14, als er geht, sagt er, ich werde gehen, aber ich werde zu euch kommen, sagt er später im Kapitel. Und er meint damit den Heiligen Geist. Dass dieser Geist uns Wachstum schenkt, dass wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Und wenn ich bete darum, dass ich in 5 Jahren Jesus ähnlicher bin als jetzt. Ich bin 45, also in 50 hoffe ich, dass Gottes Geist in mir die Kraft der Auferstehung an einigen Punkten bei mir noch rumgeschraubt hat und manches auch abgefeilt hat, manches auch neu lackiert hat. Es ist wichtig, dass wir die Kraft der Auferstehung nicht aus dem Blick verlieren und nur bei Karfreitag stehen bleiben. Er möchte mich verändern. Und er tut es. Aber nicht aus meiner Kraft heraus, sondern aus der Kraft der Auferstehung. Der letzte Punkt. Die Kraft der Auferstehung, sie pflanzt in mich hinein diese im Herrn Freude. Zur im Herrn Freude habe ich schon einiges gesagt. Aber ich möchte das als Ostermessage nochmal mitgeben. Freu dich. Jesus lebt. Freu dich. Jesus lebt. Freu dich. Denn Jesus lebt. Und mit ihm darfst auch du leben. Und ich darf mit ihm leben. Du bist als Kind Gottes, der du mit hineingenommen worden bist in dieses Heilsgeschehen, Jesu Leben, Jesu Tod, Jesu Auferstehung. Wenn du da mit hineingenommen bist, dann heißt es, du bist mit ihm gestorben und du darfst auch hier schon beginnen, mit ihm aufzuerstehen. Und nach der Deadline, die vielen Angst macht, aber Christen keine Angst machen soll, wirst du mit ihm ewig auferstehen und auferstanden sein. Okay, nochmal die 5 Punkte. Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft zerstört deinen Perfektionswahn. Sie schenkt dir Jesus Freiheit. Sie überwindet deine Deadlines. Sie lässt dich reifen und sie pflanzt in dich hinein diese im Herrn Freude. 5 Wunder, die im Leben von Paulus Realität wurden durch die Auferstehungskraft und heute auch in dir und mir, weil Jesus lebt.